Zeit nehmen und ein Buch vorstellen. Das Buch heißt Keine Kompromisse und ist geschrieben von David Platt. Im Englischen hat es den anderen Titel und hieß dort Radical und war sogar ein New York Times Bestseller. Und unsere Missionsgesellschaft hat die Rechte dafür erworben, um dieses Buch, das so radikal ist, auf Deutsch zu übersetzen. Andere Verlage hatten nicht den Mut, diesen Anspruch, den dieses Buch hat, aufzulegen. Aber der Missionsleiter von Frontiers hat gesagt, das Buch müssen die Menschen lesen. Und es ist ein herausforderndes Buch. Und ich lese mal gerade hier ein bisschen vom Text. Was ist Jesus dir wert? Die Gemeinde Jesu heute vergisst leicht die Aussagen Jesu darüber, wie seine Nachfolger eigentlich leben sollten, wie ihr Lebensstil eigentlich aussehen sollte. Er sagte, dass sie Sicherheit, Geld, Komfort und sogar ihre Familie für ihn hinter sich lassen würden. Sie würden alles für das Evangelium aufgeben. Sie würden ihr Kreuz täglich auf sich nehmen. Aber wen kennst du, der so lebt? Lebst du so? Lebst du so, wie Jesus es fordert? Und dieses Buch fordert dich heraus und hilft einem mal nachzudenken, was will Jesus eigentlich von uns, wenn er sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf sich. Haben wir vielleicht als westliche Christenheit total vergessen, dass der Anspruch Jesu so radikal anders ist, wie wir das heute leben? Also wenn du mal richtig durchgeschüttelt werden willst in deinem Glaubensleben, dann nimm dieses Buch. Ich habe einige Exemplare mitgebracht. Wir können es auch, weil Frontis selbst verlegt ist, kann man es günstig erwerben für 5 €. Junge Leute, wenn ihr keine 5 € dabei habt, nehmt es einfach kostenlos mit, ist auch okay. Aber wenn du herausgefordert werden willst, dann ist dieses Buch das Richtige. Es macht richtig Neumut, Jesus mit allem nachzufolgen. Ja, heute habe ich eine Predigt, hast du schon da dran geworfen, die Folie. Heute ist ein besonderes Datum. Am 30. Juli 1967 sprang eine junge Frau mit 17 Jahren an einem heißen Sommertag in einen Badesee. Das Wasser war flach und sie kam nicht weit und brach sich das Genick. Ihr Name ist Johnny Erickson Tada. Und heute, vor 50 Jahren, tat Gott etwas Besonderes in ihrem Leben. Er holte sie aus dem gesunden Leben und fügte sie in einen Rollstuhl. Und seit 50 Jahren leidet die Frau an dieser Lähmung. Sie kann gar nichts machen. Und 2010 hatte sie noch einen Brustkrebs. Und über all die Jahre litt sie an unendlich großen Schmerzen. Aber diese Frau ist immer noch eine im Glauben gegründete Frau, die Gott die Ehre gibt. 50 Jahre lang, heute an diesem Tag, das wollte ich erwähnen und das passt auch gut hier rein. Die Bibel spricht davon, dass unser Leben ein Wettlauf ist und deswegen habe ich hier auch diese Folie. Wir können uns diesen Lauf nicht aussuchen. Johnny Erickson Tada hätte sich garantiert etwas anderes ausgesucht, als mit 17 querschnittsgelähmt im Rollstuhl zu landen. Aber das war der Lauf, den Gott für sie vorbereitet hat und sie läuft ihn bis heute tapfer und mutig und gibt Gott die Ehre. Und auch du hast einen Lauf, den Gott für dich vorgesehen hat. Wie lang der Lauf ist, wie groß der Schwierigkeitsgrad ist, welche Wegführung Gott dich führt, das mag bei jedem anders sein. Mein Lauf ist auch ein besonderer, dass ich vor 5 Jahren im Februar musste ich mich aussetzen mit einer Diagnose von Multiple Sklerose, einer chronischen, unheilbaren Krankheit. Und das ist der Lauf, den ich jetzt laufe, mit Beinen, die müde sind, mit einer Erschöpfung, die mich täglich plagt. Und so läuft jeder von uns seinen ganz eigenen Lauf im Glaubensleben. Und der Paulus schreibt dann in 1. Korinther 9, genau beschreibt er dieses Bild. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber nur einer erreicht den Siegespreis und er sagt, lauft so, dass ihr ihn erreicht. Okay, jetzt haben wir erkannt, die Bibel spricht davon, dass unser Glaubensleben wie ein Wettlauf ist. Also kein Spaziergang, wir gucken mal, was da so kommt, sondern da hinten ist ein Ziel und dieses Ziel wollen wir erreichen und wir sollen mit aller Kraft dahin laufen. Aber leider ist es so, dass wir auch manchmal müde werden und nicht mehr können, dass wir nachlassen, mutlos werden und aufgeben wollen. Und die Bibel leugnet nicht, dass das auch bei Christen so sein kann. Wir werden müde, wir werden matt und wir wollen manchmal nicht weiter. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Glaubensleben. Stehst du an einem Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr? Das Leben und der Lauf, den Gott für mich vorbereitet hat, das ist zu schwer. Da sind zu viele Hindernisse, da sind zu viele Lasten, die ich zu tragen habe. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann ist heute das Thema für dich. Für dich, der du mutlos bist und nicht weitermachen kannst. Durchhalten lernen, wie du in deinem Glaubensleben weitermachen kannst, wenn du müde geworden bist. Und der Text, den ich heute ausgesucht habe, kommt aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief wurde geschrieben an eine Gruppe von Christen, die sich genau an diesem Punkt befanden. Sie konnten nicht mehr. Sie hatten gut angefangen und da war so viel Freude und so viel Eifer am Anfang des Glaubenslebens. Aber mit der Zeit und mit den Jahren kamen die Herausforderungen und die Schwierigkeiten waren da. Und viele von den Christen dort in der Region, wo dieser Brief hingeschrieben wurde, man weiß nicht genau wohin, waren Christen, die waren mutlos geworden, weil die Herausforderungen so groß waren. Und wenn wir können uns gar nicht vergleichen, also wir als Christen in unserer Zeit, uns geht es eigentlich so gut. Aber die Christen damals, denen ging es total anders. Denen hatte man alles weggenommen, als sie ihre eigenen Geschwister im Gefängnis besucht haben. Da ging man zu ihnen nach Hause und hat ihnen alles rausgenommen, was sie hatten. Und der Schreiber sagt es in Kapitel 10, denn ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als ihr unsere Gefangenen besucht habt. Also da waren diese Christen, die waren mutlos geworden, weil die Verfolgung und der Widerstand in der Gesellschaft einfach zu groß wurde. Sie waren nur eine kleine Gruppe von Gläubigen und sie standen jetzt in der Gefahr, zurückzugehen zu dem alten Glauben, den sie hatten. Denn wahrscheinlich, man geht davon aus, dass sie aus dem Judentum kamen und sie wollten dahin zurückgehen. Und diese Herausforderung, die wir gar nicht kennen in Deutschland, mit Verfolgung und Widerstand umzugehen, diese Herausforderung sehen sich unheimlich viele Menschen in der islamischen Welt ausgesetzt, die sich zu Jesus hinwenden und die mit ihm gehen, aber dann wird das Leben und die Nachfolge so schwer, dass viele wieder zurückgehen. Zurück in den Islam, zurück in die alten Traditionen, in die alten Gesellschaftsformen. Und der Hebräerbriefschreiber, der war sich dieser Gefahr bewusst. Und er setzte sich hin und schrieb diesen Brief, 13 Kapitel. Es ist eigentlich eine Predigt, ein Mahnschreiben. Und er möchte eines, seinen Lesern Mut machen, durchzuhalten, das Ziel im Blick zu haben und im Glauben weiterzumachen. Und die Frage ist, wie können wir im Glauben bestehen und weitermachen? Und der Schreiber kommt dann, eigentlich 11 Kapitel lang macht er seinen Lesern Mut, zeigt ihnen, wie groß Jesus ist und dass Jesus besser ist als alles andere, als alle Bequemlichkeit, als aller Wohlstand, als alle Freiheit. Und dann in Kapitel 11 kommt der Schreiber zu einer Liste von Glaubenshelden und beschreibt dann den Lesern den Abraham und den Mose und den David, wie diese Männer im Glauben festgehalten haben. Und das sieht man immer wieder dann, weil sie auf etwas schauten, was jetzt noch nicht da war, aber was sie erwarten konnten, nämlich eine Belohnung. Mose war herausgefordert, er war ein Königsprinz Und er wollte tatsächlich doch dann mit dem Volk Gottes zusammen leiden. Und er sah auf die Belohnung. Und das ganze Kapitel 11 ist ganz beeindruckend, wie der Autor da einige Glaubenshelden aufzählt, um den Lesern Mut zu machen. Leute, schaut doch auf die Menschen, die vorher schon im Glauben gelebt haben und die festgehalten haben am Glauben, trotz dass sie Herausforderungen hatten. Und dann kommt er in Kapitel 12 dann zu dem Vers und dort heißt es dann, darum auch wir. Er schaut also jetzt die Situation an, nachdem er diese Liste von Glaubenshelden aufgezählt hat und sagt, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Also hier ist dann der herausfordernde, ermutigende Text, wie der Autor sich eins macht mit seinen Lesern, sozusagen den Arm und die Schulter legt und sagt, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Manche sagen, was ist denn jetzt diese Wolke von Zeugen? Also diese Wolke von Zeugen, das sind diese Glaubenshelden, Abel und Noah und Abraham und Mose und Josef und David und Jephtha und Gideon und Barak und Simson und wie sie alle hießen. Diese sind vor uns den Lauf gelaufen und sie sind ihnen gut gelaufen. Sie sind ans Ziel angekommen. Und dann sagt er zu seinen Lesern, Leute, weil all diese Menschen, die vor uns gelaufen sind, die haben das Ziel erreicht. Und es ist so, wie wenn die jetzt im Stadion sitzen und uns zuschauen, wie wir diesen Lauf laufen. Also ich glaube nicht, dass es wörtlich gemeint ist, dass sie uns zuschauen, auch wenn manche das sagen, er ist jetzt im Himmel und schaut uns zu, habe ich meine Zweifel. Aber es ist so, wie wenn sie uns zuschauen. Sie sind sozusagen jetzt die Zuschauer und jetzt sind wir diejenigen, die laufen in diesem Lauf. Und wir haben Menschen, die sind vor uns diesen Lauf gelaufen. Und mein erster Punkt ist hier, diese Gliederung habe ich von John Bloom, der hat sie gestern in einem Artikel verfasst, das hat super gepasst. Der erste Punkt ist, lerne von anderen guten Läufern. Also wir müssen nicht nur auf uns und auf unsere Fähigkeiten schauen. Wir sind nicht allein in diesem Lauf, sondern es gab andere vor uns, die sind den Lauf schon gelaufen. Und die sind erfolgreich gelaufen. Und du brauchst nicht hingehen und sagen, aber ich habe es so schwer. Nein, du mit deinem Leben, das ist nicht so schwer wie andere, die es schon gelaufen sind vor dir. Johnny Erickson Tada, 50 Jahre im Rollstuhl, keiner von uns wird vielleicht jemals so ein schwieriges Leben haben wie sie. Und sie läuft immer noch mit 67 und gibt Gott die Ehre. Es ist auch eine von den Glaubenshelden, auf die wir schauen können. Und das müssen wir zuallererst darauf schauen. Hey, das Glaubensleben von Abraham und Mose und Josef, das gibt uns Anlass, Mut zu haben, dass auch wir den Glauben zu Ende laufen können. Auch wenn es hart wird und schwierig wird, wir können bestehen, weil es da diese Menschen gibt, die uns das schon vorgemacht haben. Und auf sie können wir zurückschauen und von ihnen können wir auf jeden Fall Ermutigung für unseren Lauf mitnehmen. Also das ist hier der Punkt, weil wir schon Menschen haben, die vor uns erfolgreich gelaufen sind, deswegen können wir auch erfolgreich laufen. Deswegen lerne von anderen guten Läufern erstens. Aber der zweite Punkt ist dann auch umso wichtiger, laufe so leicht wie möglich. Zweitens, laufe so leicht wie möglich. Das ist ja klar, wenn wir uns in einem Lauf befinden, dann sollten wir möglichst wenig Lasten mit uns tragen. Und wer schon mal in Sportveranstaltungen geschaut hat, Marathonläufer oder auch 100-Meter-Sprinter, die haben eigentlich nichts an sich. Die Schuhe sind so leicht, dass man sie gar nicht mehr wiegen kann. Und das Leibchen, das ist total leicht. Man nimmt sich einfach nichts mit, was einen hindern könnte, den Lauf zu laufen. Und genau das sagt der Schreiber hier. lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Ja? Lasst uns laufen. Oder die NGÜ, die sagt es auch so schön, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Und es gibt viele Dinge, die uns belasten und die uns herausfordern und mit denen wir umgehen müssen. Für den einen ist es eine Krankheit. Und meine Krankheit mit MS, die kann ich jetzt nicht ablegen. Aber ich muss zusehen, dass ich das nicht als Last mit mir rumschleppe, sondern dass ich frei davon bin, dass ich weiß, okay, ich habe zwar diese Herausforderung, aber ich hänge mich jetzt, oh, ich bin so krank und ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Sondern nein. Ich nehme es an und laufe damit unbeschwert. Ich denke, das ist möglich. Für den anderen ist es vielleicht eine herausfordernde Ehe. Für den anderen sind es finanzielle Probleme. Oder der andere hat Probleme auf der Arbeit oder hat gar keine Arbeit. Jeder hat für sich so seine Lasten, die wir anführen könnten als Gründe, warum wir im Glauben nicht weiterkommen. Warum wir stecken geblieben sind. Aber der Autor macht uns Mut und sagt, hey, leg es ab, bring es zu Jesus und mach dich frei davon und lauf deinen Lauf unbeschwert und lass dich nicht von all diesen Dingen, die dich ablenken wollen und die dich abhalten wollen in deinem Glaubensleben, lass dich davon nicht zurückwerfen oder entmutigen. Wie gesagt, es gab schon andere vor dir, die hatten viel größere Herausforderungen und sie sind den Lauf erfolgreich zu Ende gelaufen. Lass uns alles Beschwerende ablegen. Vielleicht ist es heute Morgen Zeit, für das, was dich belastet ist, zu Jesus zu bringen und zu sagen, Jesus, du siehst das, was mir das Leben so schwer macht. Und du allein weißt, was es bei dir ist. Krankheit, Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme. Jesus, ich bringe dir das. Und ich bitte dich, mach mich frei davon, dass ich nicht immer nur daran denke. Ich möchte meinen Lauf erfolgreich und mit Freude laufen. Und ich möchte annehmen, was du mir gibst und möchte nicht, dass diese Dinge mich hindern. Bitte hilf mir dabei. Natürlich können wir das nicht von uns selbst. Aber hier ist dann auch der nächste Punkt, dass es nicht nur um Dinge geht, die außerhalb von uns sind, wie eine Krankheit oder Beziehungsprobleme oder anderes, sondern dass wir auch Sünde ablegen sollen, die uns beschwert und die uns so leicht gefangen nimmt. Und auch hier ist es klar, wenn Sünde in unserem Leben ist, dann wirft sie uns im Glaubensleben zurück, dann haben wir keine Freude mehr und dann sind wir entmutigt. Und das Einzige, wie wir erfolgreich weiterlaufen können mit Kraft, ist, wenn wir Sünde ablegen und sie zu Jesus bringen. Bei Männern heutzutage ist das Problem der Pornografie eines, das unendlich wichtig ist, dass Männer das angehen und dass sie damit nicht leben, sondern dass sie es zu Jesus bringen, weil wenn du als Mann in Pornografie gefangen bist, dann kannst du im Glauben nicht erfolgreich und siegreich laufen. Sie hindert dich in deinem Glaubensleben und so mache ich dir Mut, wenn du damit ein Problem hast, dann fang heute damit an, dieses abzulegen und davon frei zu werden. Und es gibt auch viele, viele andere Sünden, die uns hindern. Und jeder von uns muss dabei selbst in sich gehen und sagen, Jesus, wo gibt es in meinem Leben Sünde, die du aufdecken willst, von der ich frei werden soll? Bitte zeig du sie mir und nimm sie mir weg. Ich möchte wieder mit Kraft und Freude meinen Glaubensweg erfüllen. Meinen Lauf laufen. Also, laufe so leicht wie möglich. Leg alles Beschwerende ab, leg alle Sünde ab und empfange die Kraft, leicht unbeschwert zu laufen. Und als drittes, laufe mit Ausdauer. Das ist das, was hier steht. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. lasst uns laufen mit Geduld. Das hatte der Autor auch schon in den Kapiteln vorher immer wieder gesagt. Geduld habt ihr nötig, damit ihr das Verheißen empfangt. Und das ist der Punkt, dass wir auch in unserem Glaubensleben erst am Ziel sind, wenn wir das Ziel erreicht haben. Und für manche älteren Leute ist das Ziel bald erreicht. Es lässt sich nicht anders sagen, wenn man alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich nah da, dass man das Ziel bald erreicht hat. Für andere junge Leute, die haben noch einen langen Lauf vor sich möglicherweise, aber für jeden gilt, dass wir mit Ausdauer laufen und dass wir nicht meinen, ich renne jetzt mal schnell los und dann wird das schon. Nein, wir müssen das Tempo über die lange Strecke halten. Und da mache ich uns Mut, dass wir mit Ausdauer laufen und die Kraft dafür von Jesus empfangen. Aber der letzte Punkt, der mir dann vor allen Dingen wichtig ist, also wir haben jetzt hier diese Läufer, die vor uns gelaufen sind, und dann haben wir diese Bedingungen, unter denen wir laufen, nämlich leicht und unbeschwert und dann mit Ausdauer. Aber das Allerwichtigste, und das ist das, was dem Autor hier so wichtig ist, ist, dass er dann sagt, und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also Punkt 4, schau auf Jesus und lerne von ihm. Das hatte der Autor seit Kapitel 1 bis jetzt zum Kapitel 12, war ihm das nur ein Anliegen, seine Leser auf die Herrlichkeit und Größe Jesu zu verweisen. Und das hat er auf ganz besondere Weise gemacht, wo er im Kapitel 1 über Jesus redet, als den, der von Anfang an da war, als den, der selbst Gott ist, der alle Dinge zusammenhält mit seinem kräftigen Wort und der vollbracht hat die Reinigung von den Sünden und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes, der höher ist als die Engel. Und dann spricht er in Kapitel 2 darüber, dass Jesus einer von uns wurde, um uns zu verstehen, in unseren Schwachheiten. Jesus hat alles durchgemacht, was wir durchmachen. Und so kann er für uns da sein und uns ein Bruder sein, der uns versteht. Und in dieser Rolle ist er jetzt bei Gott, dem Vater, und dort tritt er für uns ein. Und da, wo wir mutlos sind, da geht er zum Vater und bittet, damit unser Glaube bestehen bleibt. Das ist der Jesus, von dem er geredet hat. Und dann in den Kapiteln weiter redet er so von Jesus als dem besseren hohen Priester, als dem besseren Opfer, als dem, der schon alles für uns getan hat, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Und das ist dieser Jesus, auf den wir schauen. Da ist einer vor uns gegangen, ein Glaubensheld, viel besser als alle Glaubenshelden in Kapitel 11. Und er ist der ultimative Läufer, der erfolgreich den Lauf gelaufen ist bis zum Ende. Und dabei hat er nicht nur den Sieg erreicht, sondern er hat sogar etwas für uns den Sieg erreicht. Und er stellt sicher, dass auch wir siegreich den Lauf laufen können. Und er will, dass du deinen Blick nicht auf die Probleme und auf die Schwierigkeiten und auf die Lasten richtest, sondern auf ihn. Auf den Läufer überhaupt, der den Lauf schon gelaufen ist und der erfolgreich durchgehalten hat. Jesus ist das ultimative Beispiel, wenn es darum geht, durchzuhalten. Und dann erfaltet er das Argument von Jesus, der ist der Anfänger und Vollender. Wie heißt es in der NGÜ? Lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und dann in der Luther schreibt dann, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Hier hat Luther anders übersetzt wie viele andere, wobei ich meine, dass Luther hier falsch übersetzt hat. Nicht der, obwohl er hätte Freude haben können, sondern man könnte auch übersetzen, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande gering achtete und das Kreuz erduldete. Und das ist das Argument. Jesus wusste, Da wartet Freude auf mich. Da wartet mein Vater auf mich, der mich belohnen wird, der sich freuen wird, wenn ich durchhalte. Und weil da Freude auf mich wartet, deswegen bin ich fähig, die Schande zu erdulden und das oft ans Kreuz zu gehen. Und weil Jesus das für dich schon getan hat und weil er durchgehalten hat, deswegen sollen auch wir das tun. Weil genau das gleiche Argument zählt für dich und für mich. Dieses Leben hier mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir mit uns tragen, und für den einen ist es vielleicht ein ganz hartes Leben, wie für Joni Eriksson Tada. Aber Joni Eriksson Tada weiß, da wartet Freude auf sie. Und wenn man von ihr liest, wie sie dann beschreibt, den Blick, den sie auf den Himmel hat, wenn sie dann zum ersten Mal in den Himmel kommt und den Rollstuhl nicht mehr braucht. Und in dem Moment, wo sie ihre Hände wieder benutzen kann, um sich die Tränen zu trocknen, wird Jesus da sein und ihre Tränen trocknen. Und das ist das, was uns Mut macht. Da wartet Freude auf uns. Und Leute, dieses Leben ist vielleicht hart. Und wir haben hier und da zu kämpfen. Aber wir müssen auf Jesus schauen. Der hatte noch ein härteres Leben. Und der hatte einen härteren Weg zu gehen, ans Kreuz. Verachtet und verspottet und verhöhnt. Aber weil er wusste, da wartet Freude auf ihn. Deswegen konnte er diesen Weg gehen. Und die Christen damals hatten ein anderes, hartes Leben. Und auch sie werden genauso herausgefordert, durchzuhalten und auf Jesus zu schauen. Und so mache ich dir Mut. Schau auf Jesus und lerne von ihm. Er hat auf das Ziel geschaut, auf das, was danach wartet, auf den Preis. Und er will, dass auch wir das tun, nämlich durchhalten und bis zum Ziel laufen. Vielleicht auch mal humpelnd am Ende, vielleicht auch mal mutlos, aber auf Jesus blicken. Und er wartet dort und er hat eine Siegeskrone und die will er dir aufsetzen. Und Paulus wusste das am Ende seines Lebens in 2. Timotheus 4 schreibt er darüber: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, fortan liegt für mich bereit die Siegeskrone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, geben wird an diesem Tag. Und das erwartet auch dich. Wenn du erfolgreich mit dem Ziel im Blick deinen Lauf läufst, dann wird Jesus dir eine Siegeskrone aufsetzen und er wird dir sagen: Recht so, du guter und treuer Knecht, komm nach Hause. Dein Lauf ist vorbei. Schön, dass du durchgehalten hast. Und so mache ich dir Mut, auf Jesus zu schauen, auf ihn zu sehen im Allen. Und ich lese hier nochmal am Ende einen Text von Andrew Murray, der das gut zusammenfasst. Auf ihn sehen, immer und in allem, in Versuchungen und in Problemen, sowie in Freude und Wohlstand, in der Einsamkeit und in der Ruhe, sowie in Gesellschaft und im Geschäfte machen, in der Anbetung wie im täglichen Leben. Immer nur auf Jesus schauen, auf ihn schauen, um zu sehen, wie er ist, zu hören, was er spricht, zu tun, was er sagt, zu folgen, wohin er führt, allem zu vertrauen, was er uns gibt. Auf ihn und seine Liebe schauen, bis mein Herz brennt mit dieser Liebe. Auf ihn schauen, bis seine Augen meine Augen treffen und ich weiß, dass er mich sieht. Auf ihn sehen in der Kraft seiner Liebe und Geistes, wissend, dass er mich selbst zu sich zieht, wie niemand anders. Er führt mich und vollendet mich im Glauben. Auf ihn sehen und in sein Bild verwandelt werden, von einer Herrlichkeit zur anderen. Lasst uns den Lauf mit Geduld laufen und auf Jesus sehen. Ich bete noch. Oh Jesus, du bist der Wegbereiter des Glaubens. Jesus, du warst hier vor 2000 Jahren. Du hast dich eins gemacht mit uns. Du hast die Herrlichkeit deines Vaters verlassen, um mit uns hier zu leben, damit du uns verstehen kannst. und damit du dich eins machen kannst mit uns. Und so siehst du jeden Einzelnen von uns mit den Lasten, die wir tragen. Du siehst, wo wir stehen in unserem Glaubensleben, wie viel Mut da ist oder wie viel Entmutigung. Und ich bete heute Morgen, Herr, dass wir, jeder Einzelne, im Glauben feste Schritte machen. Und damit wir mutig vorangehen und auf dich schauen und dich sehen, Herr. Du bist der, der in unserem Blick sein muss. Du bist der, den wir erwarten. Und so bete ich, dass wir alle mutig weiterlaufen. Und da, wo wir müde geworden sind, gib du uns neue Kraft. Amen.